lieber Zuhörer, herzlich willkommen auf der Seite von narniaworld.de. Es begrüßen euch der Manuel
und der Alin.
Ja, schön, dass ihr diesen Podcast gestartet habt. Wie ihr ja alle wisst, hat die Geschichte von C.S. Lewis Einzug in die deutschen Kinos. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, die Leute, eingenommen mich, wissen gar nicht so richtig darüber Bescheid. Und deshalb habe ich mich mit dem Alin zusammengesetzt. Der kennt sich wirklich gut aus, Alin, oder?
Ja, die Narnia-Chroniken sind eigentlich ziemlich bekannte Kinderbücher. Die wurden 75 Millionen Mal verkauft weltweit. Aber in Deutschland sind sie nicht so bekannt. Das weiß ich nicht, woran das liegt, aber die sind mehr so im angelsächsischen Raum bekannt, also in England und in Amerika. C.S. Lewis war ja selber ein gebürtiger Ire, ist in Nordirland aufgewachsen und hat ungefähr kurz nach dem Zweiten Weltkrieg diese Bücher geschrieben. Ja, ich habe jetzt neulich wieder einige von den Narnia-Büchern gelesen und ich erinnere mich aber auch, dass ich die schon mal als 12-Jähriger gelesen habe. Da waren wir gerade im Urlaub und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich alles gelesen habe, aber eine Sache weiß ich, dass ich wirklich total fasziniert war von diesen Büchern und während ich die gelesen habe, wirklich alles um mich herum vergessen habe. Also die haben wirklich eine faszinierende Wirkung. Ja, und jetzt, wo ich genau doppelt so alt bin, habe ich sie eben nochmal gelesen und ich muss wirklich sagen, dass die faszinierende Wirkung keineswegs abgenommen hat. C.S. Lewis hat selber gesagt, dass ein Kinderbuch es nicht wert ist, von Kindern gelesen zu werden, wenn es nicht auch von Erwachsenen gelesen werden kann. Und das hat er absolut umgesetzt bei den Narnia-Büchern.
Ja, Alin, da stellt sich mir doch gleich die erste Frage. Mir hat erst eine Philosophiestudentin erzählt, dass sie sich zuerst über die Biografien von Autoren hermacht, bevor sie deren Bücher eigentlich liest. Das würde ihr helfen, besser zu verstehen.
Also deine Kommilitonin, die hat da wirklich eigentlich ganz recht. Man sollte sich wirklich die Biografien von Autoren anschauen, dann versteht man die Bücher auch viel besser. Und das ist im Fall von C.S. Lewis wirklich sehr sinnvoll, das auch zu machen, denn in die Narnia-Chroniken ist wirklich viel autobiografisches Material hineingeflossen. Man muss wissen, C.S. Lewis ist aufgewachsen in Nordirland in einer protestantischen Familie und hat so gesehen eigentlich schon von vornherein einen christlichen Hintergrund gehabt. Aber er hat mit 8 Jahren ungefähr seinen Glauben an Gott eigentlich fast verloren, denn da ist seine Mutter gestorben. Das hat ihn sehr erschüttert natürlich, wie das auch sonst viele Menschen erschüttert. Und er hat sich dann eigentlich ziemlich weit weg entwickelt vom Christentum. Er ist dann Atheist geworden, vor allem als er an der Universität studiert hat, hat er sich eigentlich entschlossen, er will also komplett atheistisch leben. Sehr kühl und rationalistisch ist er an alle Dinge herangegangen. Letztlich hat er aber nie wirklich loslassen können von seinem christlichen Glauben. Und er hatte dann auch Freunde an der Universität, wie zum Beispiel Tolkien, der ja Herr der Ringe geschrieben hat, der auch Christ war, die ihn immer wieder eigentlich auf diesen Gott der Bibel hingestoßen haben. Und C.S. Lewis, muss man wissen, war ein Mensch, der alles sehr genau durchdacht hat. Der konnte nicht einfach jetzt irgendwie sowas wie fünfmal gerade sein lassen. Der hat alles ganz genau durchdenken müssen. Und deswegen hat er auch den christlichen Glauben und dessen Grundlagen ganz genau durchdacht. Und letztlich hat man eigentlich dann sehen können in seiner Entwicklung, dass er immer wieder doch wieder näher kam dazu, dass er an diese übernatürlichen Dinge, über die Bibel schreibt, dann doch wieder glauben konnte. Und er kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo er einfach sagen musste, ja, das ist wirklich wahr. Ich muss es anerkennen. Gott gibt es und auch so, wie er in die Bibel beschreibt. Und dann hat er einmal geschrieben, er war an einem Abend der widerspenstigste Bekehrte in ganz England, aber er ließ Gott Gott sein. Und für ihn war dann eigentlich das große Überraschungsmoment, dass diese wunderbaren Dinge, das Reich Gottes, Jesus Christus, Gott selbst, dass es Realität ist und dass er als Mensch eine Beziehung zu diesem Gott haben kann. Und er war dann so überrascht davon, dass dieses Wunschdenken, was es zuerst war, Realität geworden ist, dass er seine Autobiografie dann mit dem Titel Surprised by Joy, also überrascht durch Freude, genannt hat.
Ja, Alin, du hast das Ganze ja jetzt ein bisschen grob umrissen, so die Lebensgeschichte von C.S. Lewis, und so ein paar kleine Fragen habe ich da schon noch, so kommst du mir nicht davon. Und zwar, der C.S. Lewis, der war ein Denker, du hast gesagt, der hat alles rational erfassen können und gut durchdacht und auch seinen christlichen Glauben, aber ist es nicht so, dass er durch das, dass er eigentlich mit diesem Glauben aufgewachsen ist, dass er eigentlich dadurch sich zu diesem Glauben entschieden hat, oder hat er sich auch mit anderen Religionen befasst?
Das ist eine ziemlich gute Frage in der Tat, und die Antwort ist ja, er hat sich mit anderen Religionen und Weltanschauungen befasst. Er war während seines Studiums sehr an nordischer Mythologie interessiert, aber letztlich hat ihn das nicht befriedigen können, denn er hatte natürlich trotz seines rationalen Denkens immer noch nach einer übernatürlichen Welt gesucht. Und die hat er eben auch in diesen Mythologien gesucht. Aber es war für ihn einfach nicht befriedigend, denn diese Mythologien waren einfach ausgedacht. Waren einfach Mythen, die aber keinen Bezug zur Realität hatten. Und warum nicht? Na, ganz einfach deswegen, weil sie nicht historisch sind. Ja, Odin und Thor und wie sie alle heißen, sind Gottgestalten, aber sie sind nicht historisch. Aber im Gegensatz dazu ist eben der christliche Glaube, Jesus Christus selber eine historische Person. Es ist eine ganz andere Ebene. Und für ihn war das ja auch eben wichtig, dass dieser Gott, an den er glaubt, auch tatsächlich irgendwo historisch real sein muss. Und das hat Gott getan in der Person Jesus Christus.
Wie hat denn eigentlich dieser Herr Lewis sein Leben zum Beispiel in Narnia einfließen lassen? Kann man das irgendwie darin erkennen?
Oh ja, das kann man sehr wohl erkennen, denn dieses Buch, Der König von Narnia, das jetzt verfilmt wird, das fängt damit an, dass vier Kinder, die in einem großen Haus die Sommerferien verbringen, aus Schutz vor den Bomben, die auf London fliegen, einen Wandschrank entdecken. Und dieser Wandschrank ist die Tür nach Narnia, die Tür in eine andere Welt. Und das war ja genau das, worum C.S. Lewis eigentlich so gerungen hat, sein ganzes Leben lang. Gibt es eine Realität außerhalb der sichtbaren Realität? Gibt es eine unsichtbare Welt? Gibt es ein, um es biblisch zu formulieren, ein Reich Gottes? Und die kleine Lucy entdeckt diesen Wandschrank und geht hindurch. Und tatsächlich, sie ist in einer anderen Welt. Jetzt kommt sie wieder raus und die anderen wollen ihr aber das nicht glauben. Und der Einzige,
das kommt mir bekannt vor.
Also. Ja, das ist auch so, wenn jemand sagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ich glaube, dass es mehr gibt, als ich mit den Augen sehen kann, dann wird er oft belächelt. Und so ging es auch der kleinen Lucy eben, nachdem sie da zurückkam. Und der Einzige, der wirklich die Situation erfassen konnte, war der alte Professor, dem dieses Haus gehört. Und in diesem Professor zum Beispiel können wir auch C.S. Lewis eigentlich sehr klar wiederfinden, weil der Professor macht nichts anderes, als die Situation einfach logisch zu analysieren. Er sagt einfach, okay, also Lucy ist ein kleines Mädchen, sie hat keinen Grund zu lügen, sie hat bisher noch nie gelogen, sie ist auch nicht verrückt und sie behauptet, in einer anderen Welt gewesen zu sein. So, was gibt es für Möglichkeiten? Also entweder sie hat uns wirklich angelogen, aber das ist fast auszuschließen, oder sie ist verrückt, aber das kann man eigentlich auch ausschließen. Oder die dritte Möglichkeit bleibt eigentlich nur noch die, sie sagt die Wahrheit.
Ja, lieber Zuhörer, eine Frage an dich. Wie gehst du eigentlich damit um? Was machst du, wie reagierst du bei Menschen, die von sich sagen, ich kenne Gott, mir ist Gott begegnet, ich bin in eine andere Welt eingetaucht, ich sehe die Welt mit anderen Augen. Gehst du auch so logisch vor wie dieser Professor mit Lucy? Oder gehörst du zu denen, die sagen, ach, der spinnt, der ist verrückt, ich sehe keinen Gott, es gibt keinen Gott? Ich denke, dass es auch die Sorte von Menschen gibt, die sich diese Hoffnung sehr wünschen, doch irgendwie denken, dass dieser Glaube intellektuell nicht tragbar ist. Ihnen steht irgendwas quer, das sie davon abhält, sich ohne Bedenken dieser Hoffnung hinzuwenden.
Ja, ohne Zweifel. Davon sind, glaube ich, viele Menschen geplagt, dass sie sich zwar wünschen würden, es gäbe diesen Gott und es gäbe diese andere Realität, aber sie denken sich dann insgeheim, weil sie es vielleicht gehört haben in der Schule oder von anderen, das ist intellektuell, also untragbar. Das ist zwar eine schöne Wunschvorstellung, aber das ist eigentlich nicht die Realität. Und so schauen sie sich dann Kinofilme an und lesen Bücher. Fantasy ist ja sehr im Kommen momentan und denken sich mal, wäre das schön, wenn es sowas gäbe. Aber dann gehen sie raus und denken sich, ach, die Realität ist doch so grau und so langweilig und ich kann es nicht glauben. Und wenn jemand wirklich intellektuelle Schwierigkeiten hat, und die muss man auch ernst nehmen, dann gibt es da wirklich viele Möglichkeiten, sich zu informieren, die Sache zu durchdenken. Ich meine, C.S. Lewis selber ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass selbst Intellektuelle das wirklich glauben können, denn er war immerhin Intellektueller. Er hat Bücher geschrieben, er hat Anglistik studiert, fremde Sprachen studiert. Er war tatsächlich Professor auch in Oxford. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, dass es geht. Man muss nur den Mut haben, sich einmal wirklich damit zu befassen und zu durchdenken. Und es gibt ein Buch, das ich wirklich jedem Skeptiker nur sehr empfehlen kann. Das heißt Pardon, ich bin Christ. Ist eben auch von C.S. Lewis und der behandelt wirklich sehr scharfsinnig und humorvoll, warum er wirklich an die Bibel glaubt.
Ja, in diesem Trailer zu Narnia sieht man ja diese schöne, bunte Welt. Also nachdem die Lucy in diesen Wandschrank reingeht, erlebt sie wunderbare Dinge. Kannst du uns noch dazu was erzählen?
Ja, viele denken, wenn sie Gott oder Christentum oder Bibel hören, denken sie erstmal an verstaubte alte Kirchen mit langweiligen Priestern und so weiter. Denken einfach, es ist langweilig, es ist leblos, ja, und das verbietet eh alles, was irgendwie mit Leben oder Spaß zu tun hat. Aber C.S. Lewis hat die Erfahrung gemacht, dass dieses Reich Gottes, dieses unsichtbare Reich, tatsächlich voller Leben ist. Und so hat er eben auch diese Narnia-Welt beschrieben. Eine Welt voller Leben, voller Überraschungen, voller Kreativität, voller Farbenfreude. Und das ist die Lektion, die er uns eigentlich sagen will. Er hat ja auch dieses Buch geschrieben, Surprise by Joy. Es ist Freude. Gottes Reich ist Freude. Gott selber ist kein Langweiler, kein alter Opa, der irgendwie im Stuhl sitzt und dir dauernd irgendwas verbietet. Nein, es ist Freude. Gott ist der Urheber des Lebens und jeder Kreativität. Ich meine, schaut euch doch nur mal die Natur an im Frühling oder im Sommer, wie sie erstrahlt, wie viele Viecher es gibt, wie viele wunderschöne Farben, was es alles für wunderbare Sachen gibt. Das hat alles Gott gemacht, ja. Gott ist bestimmt kein Langweiler.
Zu Beginn, als diese Lucy durch diesen Wandschrank geht, ist zwar diese fantastische andere Welt, aber man sieht zunächst sehr viel Schnee. Alles ist vereist und alles so kalt. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ja das Problem, das wir auch haben, wenn wir unsere Welt anschauen. Ich meine, wir sehen wunderschöne Dinge. Wir sehen eine wunderbar geschaffene Welt, eine wunderbare Natur. Wir können Freude erleben und so weiter. Aber dennoch gibt es irgendwie einen Moment in dieser Welt, das irgendwie das Leben verhindert. Dass das Kälte hineinbringt, das irgendwie Beziehungen zerstört, einfach das Böse. Ja? Wir kennen es ganz gut, dass Menschen sich gegenseitig Leid antun, dass überhaupt das Leben in dieser Welt mühsam ist, dass die Arbeit mühsal ist, dass es tatsächlich Winter ist, in gewisser Weise Winter in den Herzen, dass Menschen kalt zueinander sind, dass sie böse zueinander sind, dass und so weiter. Und genau das hat eben C.S. Lewis auch thematisiert in Narnia. Es ist eine an sich sehr schöne Welt. Und dennoch gibt es eine Macht, die den Winter hineingebracht hat.
Ja, sag doch mal, was ist diese dunkle Macht denn eigentlich?
Also in Narnia ist es die weiße Hexe Yadis, die dort sich zur Königin erklärt hat und die diese Welt praktisch verzaubert hat. Sie hat diesen Schnee gebracht und dieses Eis. Und mit dieser Yadis hat natürlich C.S. Lewis auch wieder eine Realität ausdrücken wollen. Denn diese Hexe, die ist nicht doof. Die weiß schon ganz genau, wie sie ihr Land beherrschen muss, wie sie praktisch gegen das Leben, das ja immer noch da ist, irgendwie ankämpfen muss. Sie ist schön erst einmal, sie ist anziehend, aber sie ist sehr kalt, sie hat irgendwie keine Liebe zu den Geschöpfen, das merkt man immer wieder. Sie redet noch nicht einmal die Geschöpfe mit Namen an, sie sagt immer nur er schweige, er mache das und das. Also sie hat keine persönliche Beziehung irgendwie dazu. Sie ist irgendwie da, reißt die Macht an sich, aber sie hat kein Interesse, irgendwie konstruktiv was zu machen, sondern sie ist destruktiv. Aber natürlich kommt sie nicht her und sagt, ich bin die böse Hexe, ich will euch alle zerstören. Sondern sie arbeitet auch mit Zuckerbrot. Zum Beispiel den Edmund, der als Zweiter dann in diese Welt eintaucht, den lockt sie. Sie verspricht ihm einmal, er bekommt das, was er haben will, das Beste zum Essen, was er haben möchte, nämlich türkischen Honig, und er würde auch zum König gemacht werden über seine Geschwister, und das gefällt ihm total gut, dem Edmund, weil der ist eh schon so ein bisschen so ein kleiner Rebell und seine Geschwister nerven ihn auch ein bisschen. Er denkt sich, ha, das ist die Möglichkeit, dass ich jetzt ein bisschen triumphiere. Natürlich, der möchte niemals seinen Geschwistern was Böses antun, er möchte nur selber ein bisschen besser dastehen. Und so nutzt die Hexe praktisch den Egoismus von dem Edmund aus, um gegen seine Geschwister vorzugehen. Und hier haben wir eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was die Bibel Teufel nennt. Denn diese Macht, der Teufel, belügt uns Menschen auch. Er erzählt uns einfach, nimm doch einfach, was du kriegen kannst. Leb doch einfach für dich selbst. Und wir denken natürlich, ist doch kein Problem, ich schade ja niemand anderem dadurch. Aber oft tun wir es eben doch.
Ja, Aline, wie kann man eigentlich jetzt das Böse in dieser Welt bekämpfen, beziehungsweise diese Hexe besiegen? Da gibt es doch sicherlich auch eine Schlüsselfigur in diesem Film.
Ja, genau, die gibt es auch. Und das ist eigentlich die Hauptfigur in den ganzen Narnia-Büchern. Das ist nämlich der Löwe Aslan. Und dieser Aslan ist eine ganz besondere Gestalt, denn einmal heißt es in dem allerersten Buch, da heißt es, dieser Löwe ist gleichzeitig furchterregend und schön. Und das ist etwas, wie C.S. Lewis so ganz pointiert schreibt, das ist etwas, was man sich nur in Narnia vorstellen kann. Und tatsächlich, wir Menschen tun uns auch furchtbar schwer damit, seine Person vorzustellen, die gleichzeitig einem Furcht einflößt und irgendwie majestätisch ist und gleichzeitig doch irgendwie sehr anziehend und gütig. Viele Leute können sich das bei Gott auch gar nicht vorstellen. Die einen denken, oh Gott, ist so ein zorniger, gerechter Richter, aber irgendwie lieblos. Und die anderen, die können sich das nicht vorstellen, dass Gott irgendwie auch majestätisch und gerecht ist. Sie denken, das ist einfach nur so ein lieber Opa. Aber in Aslan kommen irgendwie diese beiden Komponenten zusammen. Und er ist tatsächlich derjenige, der Narnia auch dann befreit aus diesem Würgegriff der Hexe.
Wie rettet denn der Aslan diese Welt? Wie befreit er die Welt aus den Klauen dieser weißen Hexe?
Nun zuerst einmal einfach dadurch, dass er stärker ist als die Hexe. Er könnte die Hexe sofort töten und ihr ganzes Heer. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem, nämlich Aslan möchte auch gerne diese Menschen retten. Und einer von diesen Menschen hat sich aber dummerweise auf die Seite der Hexe geschlagen, nämlich der Edmund. Der hat sich von ihr einwickeln lassen. Nun, was macht man mit so einem Menschen? Es gibt ein Gesetz in Narnia, das besagt, dass ein Verräter sterben muss. Er muss auf dem Steintisch geopfert werden. Und dieses Schicksal würde dem Edmund eigentlich blühen. Und der Aslan, wie rettet er jetzt diesen Menschen? Er könnte natürlich einfach hergehen und die Hexe töten, aber dann müsste er auch den Edmund töten. Aber das will er ja nicht, er will ihn ja retten. Also was macht er jetzt? Und Aslan kennt eine Prophezeiung, die noch tiefer geht als die, dass eben ein Verräter sterben muss, nämlich die, dass wenn jemand, der völlig unschuldig ist, stirbt, dann wird nicht nur derjenige, der eigentlich schuldig ist, befreit, sondern auch der Tod wird ein für alle Mal aus dieser Welt hinaus gebeamt. Und genau das macht er. Aslan lässt sich tatsächlich von der Hexe und von ihren finsteren Gesellen opfern. Er lässt sich töten für Edmund.
Ja, Aline, ich muss da noch mal kurz einhaken. Du hast ja vorhin gesagt, dass dieser Aslan eigentlich stärker ist wie die weiße Hexe. Wie kommt es dann, dass diese Welt Narnia unter dem Einfluss von dieser Hexe bleibt und überhaupt ist?
Nun, das Interessante ist, dass da, wo Aslan ist, dort muss der Winter weichen. Denn es gibt da eine wunderbare Szene, wo die Hexe mit ihren Schlitten reitet und auf einmal fängt es um sie herum an zu tauen und es fängt an von den Bäumen zu tropfen und auf einmal sitzt sie auf Geröll auf, ja, weil der Schnee weg ist. Und daran merkt sie, Aslan ist da. Das heißt, da, wo dieser Aslan ist, da kommt Leben wieder ins Spiel, da muss der Winter weichen. Gut, jetzt könnte man natürlich fragen, warum hat sie überhaupt einen Zugriff bekommen? Nun, das hat der Aslan wohl einfach zugelassen. Er ist aus dieser Welt einfach mal kurz rausgegangen und dann hat die Hexe ihren Zugriff gehabt. Aber in dem Moment, wo Aslan wieder zurückkam, merkt man sofort, diese tödliche Macht, diese Macht, die irgendwie alles erstarren lässt, die muss weichen.
Du hast ja auch vorhin gesagt, dieser Edmund hat sich auf die Seite von der Hexe gestellt. Was hat ihn dazu gebracht? Warum? Er hatte doch gewusst, dass er dann sterben muss. Warum ist er nicht zu Aslan gegangen?
Nun, der Edmund hat nicht gewusst, dass er sterben muss. Das ist ja eigentlich C.S. Lewis, man muss es immer wieder vor Augen halten, er hat einen Spiegel für die Realität dort geschaffen und dieser Edmund ist typisch für viele von uns. Wir denken auch, das ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht das mache, was Gott sagt. Es ist ja nicht so schlimm, ich kann ja auch mein eigenes Leben leben. Und so hat er auch gedacht, er hat niemals gedacht, dass er dafür sterben muss, für das, was er dort getan hat. Und tatsächlich, er wird dann verführt von dieser Hexe. Sie bietet ihm, wie gesagt, attraktive Dinge an, von denen er denkt, die muss ich unbedingt haben, und vergisst eigentlich komplett, sich mit der Realität zu befassen. Er ist wie ein Pferd, dem man Scheuklappen aufsetzt und es nur noch sieht, was 2 Meter vor ihm ist. Oder er sieht nur noch die Möhre, die vor dem Gesicht hängt. Und so sind viele von uns. Ja, wir sehen die Möhre, das ist vielleicht die Arbeit oder die Freundin. Man denkt, ah, das muss ich unbedingt haben, und vergisst komplett, was man eigentlich für Konsequenzen mit seinem Handeln verursacht. Aber der Edmund, er sieht es irgendwann ein. Er sieht irgendwann, dass diese Hexe ihn fertig machen wird. Die hat nichts Gutes für ihn übrig. Die benutzt ihn nur für ihre Zwecke. Und er sieht, das war die falsche Seite. Und er schlägt sich wieder auf die Seite Aslans zurück. Was aber natürlich immer noch seine Schuld, die bleibt ja immer noch bestehen. Und genau für diese Schuld ist Aslan gestorben.
Du wirst damit auch sagen, es gibt keinen neutralen Platz, oder es gibt nur entweder oder.
Ganz genau, in Narnia gibt es ein Entweder-Oder, entweder zur Hexe oder zu Aslan. Und das möchten wir auch euch mitgeben, liebe Zuhörer, dass es gibt keinen neutralen Platz, auch nicht in dieser Welt. Du kannst nicht neutral Gott gegenüber bleiben. Entweder du bist auf seiner Seite oder du bist gegen ihn, auch wenn du es vielleicht nicht denkst. Aber du wirst nicht neutral bleiben können. Es gibt kein Machtvakuum. Wenn du dich zurückziehst, dann wird die andere Seite, die dunkle Seite, die wird in deinem Leben die Macht ergreifen, auf kurz oder lang.
Wenn in dem Film die weiße Hexe in unserer Welt der Teufel ist, wer ist dann der Aslan für uns?
Diese Frage haben einmal Kinder per Brief dem C.S. Lewis gestellt. Wer ist eigentlich Aslan? Und er hat ihnen Folgendes geantwortet. Wer in unserer Welt wird erstens von Weihnachten angekündigt, hat zweitens von sich selbst gesagt, er sei der Sohn des großen Herrschers, gab sich drittens wegen der Schuld eines anderen hin, um von bösen Menschen verspottet und ermordet zu werden, kam viertens aus dem Tod wieder zurück ins Leben und wird fünftens manchmal als Lamm bezeichnet. Kennt ihr wirklich nicht seinen Namen in unserer Welt? Denkt darüber nach und lasst mich eure Antwort wissen. Und die Antwort ist ganz klar, diese Kriterien treffen nur auf einen einzigen zu, und das ist Jesus Christus.
Ja, du hast uns auch jetzt schön erklärt, welche Rolle diese drei Schlüsselfiguren in dem Film eigentlich spielen. Mich würde interessieren, welche Rolle spielen denn auch diese Kinder? Lucy, Susie, Edmund und Peter.
Ja, was spielen sie für eine Rolle? Sie spielen eine ziemlich große Rolle, denn in Narnia gibt es eine Prophezeiung, die besagt, dass wenn 4 Menschenkinder auf dem Thron Narnias sitzen, dann ist die Hexe erledigt. Und deswegen möchte die Hexe auch die Kinder gerne töten. Deswegen verführt sie auch den Edmund und versucht durch ihn letztlich die anderen auch umzubringen. Und es ist tatsächlich eine Wahrheit, dass wir Menschen eine ganz große Rolle spielen für das, was Gott eigentlich vorhat mit dieser Welt. Denn jeder, der sich jetzt auf die Seite des wahren Königs schlägt, denn die Hexe ist nicht der wahre König, sondern Aslan ist der wahre König. Und jeder, der das anerkennt und sagt, ja, Jesus Christus ist der wahre König, er ist der rechtmäßige Herrscher und sich jetzt schon auf seine Seite schlägt, wird eines Tages tatsächlich auch mit ihm herrschen, so sagt es die Bibel. Dass man nicht nur jetzt mit ihm mitleidet, weil diese Welt eben Jesus Christus verworfen hat, sondern auch eines Tages mit ihm mitherrschen wird. Mensch, wir Menschen sind nicht dazu berufen, Sklaven zu sein, irgendwelche kriechenden Würmer, die von ihren Begierden getrieben werden und von fremden Mächten gesteuert, ferngesteuert werden, sondern wir sind zu Königen berufen. Das heißt, zu herrschen, zu verwalten, gerecht zu sein, einfach die ganzen wunderbaren Eigenschaften, die Gott hat, einfach auch auszustrahlen, einfach auch zu praktizieren. Das ist unsere ganz große Berufung.
Ja, ich habe da noch eine Frage zur Hexe. Was passiert denn genau, wenn, also diese Hexe ist jetzt besiegt, da muss doch irgendwie dieser Winter jetzt vergehen. Kannst du mir das ein bisschen genauer schildern und das dann auch in Beziehung setzen zu dem, was du gerade gesagt hast, in Beziehung setzen zu den Königskindern?
Der Frühling weicht, der Winter weicht deswegen und bringt den Frühling, weil Aslan da ist. Das ist das Entscheidende. Durch Aslan wird die Hexe besiegt und durch Aslan kommt auch das Leben wieder hinein. Und diese Kinder, die dürfen aber eines, sie dürfen nämlich mit ihm mitkämpfen. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die Kinder besiegen die Hexe, aber sie dürfen mitkämpfen. Sie dürfen ihren Mut beweisen und sie dürfen beweisen, dass sie Aslan wirklich lieben und auf seiner Seite stehen. Und sozusagen als Belohnung dafür werden sie in dem Land, in dem nun der Winter komplett ausgetrieben ist, werden sie zu Königen und Königinnen gekrönt und sie dürfen herrschen. Sie dürfen das, was sie gelernt haben von Aslan, wie er ist, diesen ganzen Mut, diese Liebe, die Gerechtigkeit, die dürfen sie jetzt anwenden und über die Geschöpfe Narnias herrschen, aber eben nicht in einer Weise, wie wir das oft denken. Wenn wir herrschen hören, denken wir oft, Diktatoren oder sowas. Nein, ganz im Gegenteil, sie sind gute Könige, die die Geschöpfe lieben, die ihnen einen wunderbaren Lebensraum geben und die selber nicht irgendwie übermütig werden oder hochnäsig oder hochmütig, sondern sie sind in gewisser Weise die größten Diener. Die sind die Diener ihrer Geschöpfe. So stellt C.S. Lewis uns diese Könige vor, genauso wie Jesus es gesagt hat. Wer unter euch der Größte sein will, der muss aller Diener werden. Das ist der Weg auch Gottes. Ja? Ein König ist bei Gott nicht jemand, der sich irgendwie überhebt über die anderen und sie fertig macht, sondern der eigentlich allen letztlich am meisten dient.
Ja, lieber Zuhörer, diese wunderbare Welt muss nicht nur ein Traum bleiben. Sie ist nicht fern von uns.
Das Reich Gottes und Gott selbst sind nur ein Gebet weit weg. Du kannst direkt mit ihm reden. Diese Erfahrung hat C.S. Lewis auch gemacht. Er hat einmal gesagt, das Übernatürliche ist weder fern noch verborgen. Es ist eine Sache der täglichen und stündlichen Erfahrung, so vertraut wie das Atmen. Ja, liebe Zuhörer, wir wünschen euch wirklich eine wunderbare Weihnachtszeit, in der ihr wirklich diese wunderbare Welt, diese andere Welt, in der Gott lebt, wirklich erfahren könnt.
Es verabschieden sich der Manuel
und der Aline.